ChatGPT zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, sehr viele Attribute werden da verwendet. Ich will nur mal ein paar vorlesen. Vertriebliches Feuer werden sie getragen. Beeindruckende Arbeitsweise. Einen bleibenden Eindruck. Eine bemerkenswerte Transformation haben sie in ihren bestehenden Fitnessstudios hinterlassen. Herausragende Leistungen. Unermüdliche Arbeitsethik. Mehr, ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, war ich wirklich sauer.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, Businessplan mit ChatGPT, mit Finanzierungsexperte Markus Hübner. Und hier ist euer Host und Fürgründer-Redakteurin Elena Todewa.
Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast-Kanal von fürgründer.de. Wir helfen dir, einfacher, schneller und besser zu gründen. Den Businessplan mit ChatGPT erstellen? Gute Idee oder lieber nicht? In dieser Folge widmen wir uns genau dieser Frage. Wir sprechen darüber, wie sich ChatGPT effektiv einsetzen lässt und wo das KI-Tool an seine Grenzen stößt. Außerdem beleuchten wir, in welchem Ausmaß die Zusammenarbeit mit einem professionellen Berater zum perfekten Businessplan verhelfen kann und somit die Chance auf die Bewilligung von Krediten und Fördermitteln erhöhen kann. Dazu haben wir Finanzierungsexperten Markus Hübner als Gast eingeladen. Markus berät Gründer seit 20 Jahren bei Kreditanträgen. Seine Erfolgsquote liegt bei 95% bei mehr als 390 Finanzierungsberatungen. Markus, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, hallo Elena, schön dich zu hören. Ich freue mich drauf mit diesem spannenden Thema.
Bist ja quasi hier schon ein Stammgast bei uns.
Ja, deswegen, also es kann nur so weitergehen und ich bin ganz gespannt.
Markus, lass uns einfach gleich ins kalte Wasser springen.
Ja.
Warum ist ein Businessplan so wichtig?
Ja, die Frage ist ja halt immer, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründen möchte oder ich möchte mein gegründetes Unternehmen ausweiten, brauche ich in der Regel Geld. Und um Geld zu bekommen, kriege ich ja nicht auf Knopfdruck, ich fülle auch kein Formular aus. Ein Geldgeber braucht ja Daten, Fakten, Informationen, damit er etwas bewerten kann. Hat dieses Vorhaben Aussicht auf Erfolg oder nicht? Und da braucht er halt Pläne, deswegen heißt es ja auch Businessplan, indem wir als Gründer die Aufgabe haben, unser Vorhaben so abzubilden, dass der Leser es versteht und sich ein Urteil bilden kann und im günstigen Fall das Vorhaben, das nennt sich dann positiv votiert, also eine Kreditzusage geben kann oder auch nicht.
ChatGPT ist ja ein großes Buzzword und immer mehr Menschen verwenden ChatGPT für alle möglichen Dinge. Was sagst du zu den Leuten, die ChatGPT für die Erstellung eines Businessplans verwenden möchten? Hm. Wann ist es hilfreich, dieses Tool einzusetzen und wie setzt man es am besten ein, sodass es hilfreich ist?
Ja, es liegt natürlich jetzt auf der Hand, mit der künstlichen Intelligenz auch in diesem Bereich jetzt tätig zu werden. Wir hatten ja schon vor dem KI sogenannte Businessplan-Vorlagen. Da gab es Textbausteine, die man sich downloaden konnte. Und dann dachte man, naja, ich trage da nur noch meine eigenen Daten ein und dann habe ich ja einen fertigen Businessplan. Dem ist natürlich nicht so. Ich muss natürlich schon mir etwas Mühe geben. Ich würde es mal so allgemein sagen, natürlich ist ChatGPT für mich eine Art Sparringspartner, der gewisse Aufgaben übernehmen kann. Gerade wenn ich zu Beginn meiner Gründung jetzt stehe. Also ich fange gerade an, ich habe etwas vor und ich will einen Businessplan schreiben. Viele Menschen haben ja in ihrem Leben noch nie einen wissenschaftlichen Text fabriziert, ne, oder Daten zusammengetragen. Und ich glaube, die haben doch eine große Hürde dann vor sich. Und ich glaube schon, dass ChatGPT denen helfen kann, diese Hürde zu überwinden, um in Gang zu kommen, um zu schauen, wie sieht denn überhaupt so etwas aus. Und ChatGPT ist für mich ein Sparringspartner, eigentlich ein freier Mitarbeiter, dem ich etwas zuwerfe. Und da kommt dabei was zurück. Und da sollten wir doch drauf schauen, was zurückkommt, ob das qualitativ überhaupt gut ist und sinnvoll ist, einzusetzen.
Okay, und inwiefern, du hast erwähnt, dass ChatGPT als Sparringspartner dienen kann. Könntest du vielleicht ein paar konkrete Beispiele nennen, wobei ChatGPT hilfreich ist?
Ja, ich brauche ja für einen Businessplan, der ist ja doch schon ein bisschen länger als einige Seiten, eine Grundform, eine Gliederung. Und natürlich kann man jetzt überlegen, gibt es eine richtige Gliederung oder gibt es falsche Gliederungen? Und dann kann ich doch einfach mal fragen, hey, wie sieht eine Gliederung aus? Ich will, nehmen wir mal ein Beispiel, ein Café eröffnen. Mhm. Was kommt in einen Businessplan rein für Kapitel? Und dann werde ich ja von ihm einige Dinge vorgeschlagen bekommen. Und das ist ja für mich so eine Art ja Muster, ein ganz grober Baustein. Ach, das gehört da alles rein. Mhm. Es gibt natürlich viele, ich sag mal, Bücher zu diesem Thema, wie man einen Businessplan schreibt, wie das auszusehen hat. Da gibt es ja kein richtig und kein falsch. Aber auf meine eigene Situation, ich will ein Café in Berlin eröffnen, am Prenzlauer Berg. ChatGPT, hey, was gehört denn ein Businessplan dann rein? Mhm. Und ich denke mal, da werfe ich ihm was zu und komme dadurch ein bisschen in Gang. Und dann kann ich ja mal sagen, zu diesem Zeitpunkt macht das ja auch vielleicht Sinn, um einfach Stück für Stück etwas zu schreiben, um inspiriert zu werden und eine Art, ja, freie Mitarbeiter ihn zu benutzen, zum Ziel zu kommen. Denn wenn ich das nicht habe, quäle ich mich vielleicht, weil ich ja gar nicht weiß, ja, was gehört da eigentlich rein? Und ich werde so ganz gut gesteuert eigentlich.
Okay, also die Gliederung, dann vielleicht die einzelnen Kapitel. Und was würdest du sagen zum Thema Ausformulierung? Ist es da nützlich, ChatGPT einzusetzen?
Ja, das ist ja eine grundlegende Frage eigentlich. Was ist ein guter Businessplan? Oder muss ein Businessplan gewisse, ich sag mal, literarische Aspekte haben? Muss ich jetzt eine gute Zeichensetzung haben? Brauche ich einen Stil, einen Ausdruck? Ich denke natürlich, wenn ich in kreativen Berufen arbeite, würde ich als Banker schon erwarten, dass ich hier doch sehr gute Unterlagen bekomme, die einen gewissen Stil haben. Aber wenn ich jetzt ein Café eröffne, dann erwarte ich nicht irgendwelche geistigen Ergüsse in diesem Businessplan, die ganz toll klingen. Also das sollte vermieden werden, dass man jetzt denkt, ich kann nicht schreiben, ich habe das noch nie gemacht, das klingt ja grauenvoll, jage ich das mal rein und kriege da ganz tolle Zeilen zurück. Ja, und da würde ich natürlich sagen, das ist nicht Sinn der Sache, ganz tolle Zeilen zu bekommen. Denn nur weil ich dann ganz schönen Text habe, der vollmundig klingt, deswegen bekomme ich doch kein Geld. Deswegen wird doch mein Businessplan nicht besser. Ich muss doch Fakten liefern, warum mein Café zum Beispiel Erfolg haben soll. Und der hat doch nicht Erfolg, weil ich jetzt ganz tolle Sätze fabriziert habe, beziehungsweise mir Sätze günstig eingekauft habe, nämlich umsonst. Und das sollte vermieden werden. Was aber natürlich nützlich sein könnte, ist, wenn ich jetzt sage, hey, ChatGPT, bearbeite jetzt diesen Abschnitt mal unter dem Aspekt der Grammatik und versuche mir einige Verbesserungsvorschläge zu geben. Das halte ich für sehr sinnvoll. Aber das gehört doch ganz zum Schluss in einen Businessplan rein, den Ausdruck und den Stil. Am Anfang muss ich erstmal das abarbeiten, damit ich selber doch weiß, was brauche ich denn für mein Vorhaben? Wie kann ich jemanden überzeugen? Und ich überzeuge keinen Banker damit, dass er nachher sagt, oh, weil Sie jetzt diesen tollen grammatischen Stil hatten, deswegen bekommen Sie jetzt Geld von mir. Ich glaube, diesen Irrglaube sollte man von vornherein jetzt aus dem Kopf streichen.
Also ich fasse nur kurz zusammen. ChatGPT, sehr nützlich, wenn es um die Gliederung geht, als Inspirationsquelle zum Beispiel, um das Gerüst zu erstellen. Aber das alles dazwischen, das ist dann eigentlich der inhaltliche Aspekt, kann durch ChatGPT in dem Sinne nicht vollständig erfüllt werden. Da kommt ChatGPT an seine Grenzen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, natürlich. Denn letztendlich vertrauen wir ja als Bankinstitut nicht einem Computer, einer Maschine das Geld an oder einen Businessplan, sondern dem Verfasser dieser Zeilen. Und das heißt, diese Menschen und die menschliche Komponente, die kann ja auf gar keinen Fall durch eine künstliche Intelligenz ersetzt werden oder gar abgebildet werden. Und das kann natürlich so eine Maschine nicht. Also unser persönlicher Ansatz ist doch, wer bin ich als Gründerin, als Gründerperson? Was will ich machen? Warum kann ich Erfolg haben? Was sind meine Visionen? Ja, was ist meine Kreativität? Das ist doch alles sehr, sehr individuell und das kann nirgendwo vorgefertigt erzeugt werden.
Ja, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Nur höre ich da jetzt einfach sehr viel heraus, sehr viel, was gegen ChatGPT spricht. Ich bin aber davon überzeugt, dass es auch sehr viele Vorteile gibt, die ChatGPT bietet. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen.
Vorteile, Parafall. Wenn ich jetzt einen Businessplan erstmalig schreibe und dann muss ich das auch selbst machen erstmal. Da geht es ja nicht darum, oh, ich brauche jetzt Hilfe. Nein, das ist Quatsch. Das ist völlig der falsche Ansatz. Ich glaube, dass ChatGPT dann ein Beschleuniger ist, ein Motivator, ja, er ist ein Sparringspartner, dass ich mal erstmal wirklich schriftlich zu Papier bringen kann, was möchte ich eigentlich machen? Wer bin ich? Was möchte ich tun? Wo möchte ich das tun? Warum möchte ich das machen? Nehmen wir das Café wieder als Beispiel. Warum sollte mein Café Erfolg haben? Wie unterscheide ich mich von den Mitbewerbern dort vor Ort? Ist der Standort geeignet? Was biete ich an Produkten, an Dienstleistungen an? Was kosten meine Produkte, Dienstleistungen? Und warum sollte der Kunde in mein Café kommen? Das sind doch Fragen, die muss ich doch mal wirklich ausarbeiten und nicht nur einfach sagen, hey, ich will einen Kaffee aufmachen. Banker, du weißt doch, was ein Kaffee bedeutet. Ich brauche 300.000 Euro. Reich mal das Geld rüber. Es gibt doch Förderkredite. Nein, zu diesem Zeitpunkt, zu Beginn meiner Planung, würde ich das doch schon als nützlich betrachten können, um in Gang zu kommen. Denn ich zum Beispiel erwarte ja von meinen Kunden, wenn die mich kontaktieren, dann erwarte ich, dass die genau wissen, was sie machen wollen. ich entwickle nicht deren Geschäftsmodell, denn ich bin ja nicht ein Geschäftspartner von denen, sondern ich möchte wissen, ich hole die Menschen zu dem Zeitpunkt ab, an dem sie wissen, was sie vorhaben. Und nicht in dieser Ideenfindungsphase, wo man noch Träumereien hat. Das muss man im Vorfeld machen und man muss natürlich auch recherchieren. Und dafür ist natürlich ChatGPT geeignet, dass man sich Branchenberichte vielleicht zusammensuchen lässt, vielleicht zusammenfassen. Das kann man natürlich auch selber nachlesen. Man kann ja auch Google benutzen oder Wikipedia. Aber um einfach schnell zu Zahlen, zu Fakten zu bekommen, also zu Informationen, das ist ganz wichtig. Wir müssen Informationen und Wissen unterscheiden. Ich weiß nicht etwas, wenn ich etwas lese, sondern ich habe eine Information. Und ich muss aus diesen Informationen, die ChatGPT mir zusammenträgt, daraus muss ich doch eine Quintessenz irgendwie bringen. Und vielleicht kriege ich ja heraus, Mensch, in diesem Stadtteil, da habe ich einfach viel zu viel Cafés. Ja, da ist einfach der Bedarf schon lange gedeckt. Vielleicht gehe ich in einen anderen Stadtteil, wo vielleicht die Marktlage, Passantenfrequenz viel, viel anders aussieht, wo ich noch Chancen habe. Das ist aber dann meine Quintessenz, die ich daraus ziehe mit meinem Kopf. Also wo das die Information kognitiv verarbeitet wurde, das kann nicht der Computer. Da hört es halt auf. Aber im Vorfeld natürlich, um dahin zu kommen, ist das ein ideales Instrument, um mich einfach inspirieren zu lassen, um Fakten zusammenzutragen.
Mhm. Es hängt wahrscheinlich auch sehr davon ab, ob man die richtigen Prompts verwendet, ob man das Tool richtig benutzt.
Ja, natürlich reicht es ja nicht aus, hey ChatGPT, mach mir mal einen Businessplan für dieses Café am besagten Platz im Prenzlauer Berg, sondern das muss natürlich schon konkreter auch werden. Denn je konkreter ich bin, desto individueller ich Fragen stelle, desto individueller können mir auch Antworten gegeben werden. Und ich kann mit ihm ja auch interagieren, indem ich Frage-Antwort-Spiele mache und einen Prompt-Generator sozusagen versuche zu optimieren, dass ich vielleicht gewisse Prompts erstmal entwickle, bevor ich überhaupt den geeigneten Prompt habe, sagen zu können, hey, was will ich eigentlich? Mhm. Und auch allein in diesem Bereich sieht man ja auch, denn ChatGPT stellt ja auch Fragen. Und durch diese Fragen werde ich ja auch überhaupt erstmal auf einen Punkt gebracht, Mensch, habe ich ja noch gar nicht berücksichtigt. Also ja, das ist wie ein kleiner mini-freier Berater, der da agiert. Und er hilft mir so ein bisschen durch diesen Dschungel erstmal vielleicht zurechtzukommen, ehe ich überhaupt dann mal vielleicht eine Stufe später an professionelle Hilfe rangehe. Aber dazu sollte man doch auch sich die Zeit nehmen, aber nicht erwarten, dass auf Knopfdruck mir irgendetwas jetzt zusammengestellt wird. Weil dann kann ich ja auch auf Google gehen und sagen, Download Café Businessplan Berlin, irgend so ein Beispiel Businessplan und verändere mal da einfach so die Inhalte. Nein, ich muss da für mich herausarbeiten, auf welchem Fundament soll meine Geschäftsidee überhaupt basieren, auf warum soll ich dann Erfolg haben? Und das kann doch niemand anders machen, außer ich selbst als Gründerin oder als Gründer.
Mhm. Ich glaube, es spielt auch eine große Rolle, wie man das Tool füttert. Das kann man ja auch, also man kann ja Informationen liefern, die das Tool dann sozusagen weiterverarbeitet und dann besseren Content wieder zurückspielt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor. Aber wie erwähnt, du meintest ja schon zu Beginn, ChatGPT hat seine Grenzen, da, wo nämlich die menschliche Komponente ins Spiel kommt. Vielleicht kannst du ein bisschen drüber sprechen, wo diese Schnittstelle ist, wo sind die Grenzen und inwiefern ist dann zum Beispiel, also du meintest ja in der Vorbereitungszeit, ist ChatGPT sehr praktisch, einfach um mal zu brainstormen, sich Inspiration zu holen, auch motivationsfördernd. Vielleicht kannst du dann einfach darüber sprechen, wo dann die Grenzen ansetzen und wo dann die menschliche Komponente ins Spiel kommt.
Ja, wir brauchen ja auf alle Fälle einen persönlichen Ansatz, der individuell ist, denn Banken und Investoren erwarten das ja letztendlich. Für was steht denn diese Gründerperson? Warum ist diese Person geeignet? Woher soll der Computer das wissen? Welche Qualifikation bringe ich mit? Ich muss mich doch einer Bank gegenüber verkaufen können. Und das kann ich nur mit meinen individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten, denn spätestens in einem Bankgespräch fliege ich ja auf. Wenn ich das nicht kann, beziehungsweise ich habe halt bei ChatGPT gefragt, hey, wie kann ich bei einer Bank persönlich gut auftrumpfen? Wie kann ich sie überzeugen, dass ich dafür geeignet bin? Da gibt es dann in der Theorie vielleicht gute Ansätze, aber das bin ich doch nicht. Und eins muss man ja Bankern zugute halten, was sie haben, Menschenkenntnisse. Und die haben Menschenkenntnisse. Die wissen ganz genau, ist jetzt jemand hier authentisch? Also Authentizität ist sehr, sehr wichtig. Und das muss ich selber haben und versuchen auch, ehrlich abzubilden, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich sollte natürlich jetzt gucken, wer ist denn nun mein Zielpublikum? Darauf muss ich ja diesen Businessplan schreiben. Wen will ich ansprechen? Aber ChatGPT wird nicht herausfinden, wer mein Zielpublikum ist. Das muss ich ihm erstmal, oder ich muss ihm Informationen geben vielleicht über mein Vorhaben, über die Branche, dass er vielleicht mir Informationen liefern könnte, wer mein Zielpublikum überhaupt sein kann. Denn anhand dessen kann ich ja dann auch schauen, welche Preispolitik fahre ich gerade? Ist das Publikum dafür geeignet, also die Kunden, meine Preise überhaupt zahlen zu wollen? Mhm. Und das muss individuell betrachtet werden. Und das will ja auch ein Geldgeber sehen letztendlich, dass ich diese Zusammenhänge erstellt habe und nicht einfach nur abbilde, was ich machen möchte. Ganz wichtig natürlich auch, das ist in jedem Bankgespräch die Frage, wo sehen Sie sich in 3 bis 5 Jahren? Ja, also Visionen, Ziele, das kann eine Maschine ja nicht herausfinden, was die Visionen sind dieser Person. Da gibt es ja unendlich viele Antworten. Da fehlt es natürlich der Kreativität und das kann KI nicht. Ne? Kreativ sind die nicht, um diesen Aspekt abzubilden. Ganz wichtig natürlich auch, man sollte sich nicht auf Analysen zu 100% drauf verlassen. Wenn ich jetzt, ich kann ja ChatGPT einige, ich sag mal, Branchenberichte reinkopieren und sage, hey, fass mir das mal zusammen auf 4 Zeilen, die wichtigsten Quintessenzen, vielleicht irgendwelche statistischen Auswertungen, dann sollte ich doch die überprüfen. Denn der Leser wird das nachrechnen. Und wenn man das einfach unreflektiert übernimmt, denn ChatGPT macht Fehler, definitiv. Und daher kann ich da also nicht sagen, ich mache mir vielleicht, ich habe eine Zeitersparnis. Versus halt, stimmen dann die Ergebnisse? Das heißt, ich muss mir doch die Mühe machen, das auszurechnen.
Was ja alles eigentlich machbar ist. Also die Zielgruppe anzugeben, die Recherche ist machbar. Aber das, was nicht machbar ist, dass diese Diskrepanz verschwindet zwischen, wie du gesagt hast, Informationen und diese Informationen zu Wissen zu verknüpfen. Habe ich das richtig verstanden?
Völlig richtig. Das ist der entscheidendste Ansatz eigentlich. Denn viele denken doch auch, ich habe bei Wikipedia was gelesen, also weiß ich etwas. Nee, das ist nicht Wissen, das ist eine Information, die ich habe. Mhm. Nur weil ich etwas gelesen habe, kann ich es doch nicht umsetzen. Also ich muss doch schauen, was macht jetzt mein Kopf damit, mit dieser Information, wie kann ich das so umsetzen, so abbilden, dass ich daraus eine Quintessenz bilden kann, die ein anderer dann wiederum versteht. Ah, deswegen ist das so und so. Denn ich bekomme ja Fragen in einem Bankgespräch, kritische Fragen. Und in dem Moment habe ich nicht die Möglichkeit, meinen Laptop anzuschmeißen und ChatGPT zu fragen, hey, wie reagiere ich jetzt auf die Frage? Du hast mir doch empfohlen, das sind meine Stärke, die ich abbilden sollte. Und darauf muss ich ja gewappnet sein. Deswegen muss ich ja auch individuell für mich meine Vision abbilden können und auch wissen, wohin ich möchte und nicht jemand Fremdes.
Mhm. Und du hast davon gesprochen, dass es wichtig ist, authentisch zu sein. So, das ist für mich zum Beispiel, also ich dachte immer, das Wichtigste ist, dass etwas gut ausformuliert ist, wie du gesagt hast, einfach dem Trend entspricht. Du sagst jetzt aber, die Formulierung ist zwar wichtig, wenn ich aber im echten Leben eigentlich ganz anders spreche, dann sollte das eigentlich auch im Businessplan wieder gespiegelt sein, weil das dann einfach auffällt und das dann die Authentizität reduziert. Habe ich das richtig verstanden?
Natürlich, es ist doch ein absoluter Widerspruch. Mhm. Habe ich gerade kürzlich erst gehabt. Da hatte ich 2 junge Gründer, die wollen ein Fitnessstudio aufmachen. So, Fitnessstudio, Lebenslauf, Fitness, sehr gute Qualifikation. Mhm. Da steht nichts drin von, ich bin Hobbyautor oder Kinderbuchautor oder ich habe an Büchern, Wettbewerben teilgenommen. Wenn ich dann aber halt einen Plan bekomme, den ich sofort nach 3 Sekunden erkannt habe, dass dieser mit ChatGPT optimiert wurde, dann frage ich mich doch, also ich fand das interessant, die glaubten also, dass sie jetzt dadurch sich nochmal, weil sie ja sich Mühe gegeben haben, ChatGPT zu benutzen und tolle Sätze fabriziert haben, ich lese mal gleich 2 vor, woher nehmen die dann die Quintessenz zu denken, deswegen mache ich jetzt, habe ich einen besseren Eindruck bei der Bank. Deswegen bekomme ich Geld. Ich will mal nur was kurz vorlesen. Ein Satz, der reicht ja schon aus, wo ich denke, ich kann es nicht glauben. Insgesamt verkörpern die Gründer die Essenz von Engagement, Wachstum und Erfolg im Fitnessbereich. Mal, was für ein Satz ist das? Das klingt für mich wie aus einem Kochbuch. Ne? Ich nehme ein bisschen Salz und Pfeffer, rühre das in einen Topf und dann gebe ich das in den Ofen und dann wächst da etwas. ChatGPT zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, sehr viele Attribute werden da verwendet. Also Adjektiv vor einem Substantiv ist ja ein Attribut. Ich will nur mal ein paar vorlesen. Vertriebliches Feuer werden sie getragen. Beeindruckende Arbeitsweise, einen bleibenden Eindruck, eine bemerkenswerte Transformation haben sie in ihren bestehenden Fitnessstudios hinterlassen. Herausragende Leistungen, unermüdliche Arbeitsethik. Mehr, ganz ehrlich, wer schreibt denn so einen Scheiß? Ne? Also als ich das gelesen habe, war ich wirklich sauer, weil die haben mir ja auch gesagt, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Und ich dachte jetzt, also wenn ich Banker wäre und mir würde jemand so etwas einreichen, ich finde das ziemlich unverschämt. Also ich würde die eigentlich gar nicht erst einladen. Ich habe den einfach nur gefragt, Ich konnte aus Ihrem Lebenslauf nicht erkennen, dass Sie irgendwie Germanistik studiert haben. Warum schreiben Sie jetzt wie ein schlechter Texter? Ja. Also der irgendwie übertreibt. Das klingt doch wie eine Lobeshymne. Ich habe den Nobelpreis gewonnen. Wer kriegt den Nobelpreis? Jemand, der halt etwas verkörpert mit einer Essenz von wie auch immer. Das ist doch Quatsch. Mhm. Und das finde ich jetzt nämlich ziemlich gravierend, woraus ja der Trend vielleicht sich hingehen könnte. Mhm. Ich muss nichts mehr können. Ich bringe ein paar Inputs, ein paar Prompts, dann kommt da was zusammen. Das klingt doch toll. Mhm. Aber das bin ich doch nicht. Wenn jemand im Fitnessbereich arbeitet, bitteschön, dann soll der auch so sprechen und so wirken, okay, wie er halt später ja auch arbeitet. Aber er wird seinen Kunden da auch nicht erklären, wie er jetzt, mit diesen Wörtern. Das heißt, ich bin nicht mehr authentisch. Mhm. Was gewinne ich damit? Ich gewinne doch gar nichts. Es ist doch negativ letztendlich. Und es geht darum, auf deine Frage nochmal jetzt zurückzukommen. Mhm. Das ist das Wichtigste. Ich muss mich so abbilden, dass der Banker Vertrauen zu mir bekommt. Kredit, das Wort Kredit kommt aus dem Lateinischen, ne? Credere. Und wird ja mit Glauben, Vertrauen, Schenken übersetzt. Wenn ich aber jetzt Texte zusammenschreiben lasse, sie verfremde, dann ist das, ich würde sagen, wenig Vertrauen. Mhm. Und damit ist es, ich würde sagen, die Kehrseite dann. Ich will ja gar nicht wissen, was an den Unis los ist oder in der Schule. Ja, wenn das die Schlaumeier dort irgendwie, weil besagter Kunde sagte auch, schade, hätte ich das mal in meinem Bachelor, ne, da Studiengang benutzen können. Und ich habe mit denen ja öfter diskutiert, ich will aber jetzt meinen Kunden nicht hier so rund machen, die haben es ja geschnallt. Ich habe denen erstmal, ich sag mal, die Leviten gelesen. Mhm. Und die haben wirklich alle Sätze überarbeitet, das waren viele. Ich habe die alle markiert und gesagt, bitteschön mit normalen Wörtern schreiben. Mhm, ja, wenn ich ich war gut, ich habe viel geleistet, das reicht doch aus. Subjekt, Prädikat, Objekt. Mhm. Das reicht aus. Ich muss nicht mich toll ausdrücken können. Mhm. Ich habe auch Menschen, die haben Migrationshintergrund, die haben noch nie so Texte geschrieben, vielleicht auch mit grammatischem Stil. Mhm. Trotzdem ist es jetzt nicht die Aufgabe, das zu verbessern, wie es vielleicht klingen könnte, sondern das so abzubilden, dass sie nämlich so schreiben, wie sie später im Bankgespräch auch agieren. Mhm. Das ist Authentizität. Denn ich bin doch als Banker geschockt, wenn ich diese Zeilen lese, vertriebliches Feuer, verkörper die Essenz von Engagement, Wachstum, Erfolg, denke ich doch, wow, was für tolle Typen sind das? Und dann kommen die an und reden, ja, ganz, ganz anders.
Also lieber diese Zeit darin investieren, dass das Inhaltliche passt.
Natürlich.
Dass das Inhaltliche wirklich individuell gestaltet ist.
Die Zeit, die man jetzt da verschenkt hat, hätte man vielleicht noch überlegen können, Mensch, welche Beweise kann ich bringen, damit ich bei einem Banktermin besser aussehen kann? Habe ich Qualifikationsnachweise? Mhm. Also sich dafür Zeit nehmen, warum sollen Kunden mich beauftragen? Mhm. Das ist doch viel wichtiger als mit dieser sogenannten B-Note. Das fängt doch auch an, mit Schrifttyp vielleicht noch zu diskutieren oder Zeilenabstand. Das ist völliger Unsinn. Es ist also völliger Unsinn, wenn jemand behaupten würde, das ist sehr wichtig. Es ist überhaupt nicht wichtig. Mhm. Es geht darum, alle Fragen, die mit W beginnen, in einem Businessplan abzubilden. Wer ist der Gründer? Was möchte der Gründer, die Gründerin machen? Was sind seine Produkte, seine Dienstleistungen? Wie ist der Markt? Wie ist die Branche? Wie sind die Konkurrenten? Wie ist das Unternehmen aufgebaut? Was sind die Risiken, Ziele, Chancen und so weiter? Alles, was mit W beginnt, das muss abgebildet werden, damit der Leser so viel Information hat, um ein Urteil zu bilden. Immer. Hoffentlich im Sinne, was positiv ausfällt.
Mhm. Und jetzt wieder, damit ich ChatGPT ein bisschen verteidige, wenn ich aber ChatGPT nütze und das an meinen Schreibstil anpasse, ist es dann doch sehr wohl auch nützlich.
Es kommt dann auf den richtigen Prompt an. Ich kann immer sagen, hey, schreib nicht wie ein besoffener Germanist, sondern schreib wie ein Schüler in der 13. Klasse, wie ein normaler Mensch. Das sollte man mal testen im Endeffekt. Mhm. Vermeide Attribute, man kann ja auch Wörter eingeben, also ihnen ganz genau Befehle geben. Die Frage ist nur halt, wie lange brauche ich dafür, ne, um genau Befehle zu geben, dass da etwas rauskommt, aber völlig richtig. Vielleicht brauche ich ja mal so ganz starke Sätze. Ja, ich eine Summary, so einen starken Abschlusssatz und ich habe Probleme mit. Dann kann ich ja, würde ich das auch benutzen wollen und mal schauen, was kriege ich da zurück. Aber aufpassen, dieser Satz sollte ja schon irgendwie doch ähnlich klingen mit dem bisher Geschriebenen und nicht plötzlich ein super Satz sein, der überhaupt nicht dazu passt, zu den vorherigen Sätzen. Mhm. Das als Inspiration für Möglichkeiten, etwas auf den Punkt zu bringen, denn darum geht es ja halt auch. Ein Businessplan sollte niemals länger als 30, 40 Seiten haben. Ne? Und ich habe schon Pläne gehabt mit 80 oder 100 Seiten.
Also ein ganz spannender Insight hier ist, wie wichtig es ist, authentisch zu sein. Das ist, normalerweise denkt man vielleicht, dass Formalität ganz wichtig ist, aber anscheinend, wie du es gerade erklärt hast, das Allerwichtigste, inhaltlich vorbereitet und authentisch.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Was sind weitere Erfolgsfaktoren für den Businessplan? Du hast ja schon die W-Fragen angesprochen, die drinnen sein müssen, die Länge schon ein bisschen. Was sind weitere Erfolgsfaktoren?
Ja, also ein Businessplan, den unterteilen wir ja eigentlich immer in zwei Hälften. Wir haben ja einmal das geschriebene Werk. Das sind ja, wie ich gerade sagte, alle Fragen, die mit W beginnen. Und dann kommt ja die spannende Überleitung. Was kostet mich jetzt diese Gründung? Was kostet mich diese Unternehmenserweiterung? Das ist ja noch viel mehr entscheidend eigentlich als der Stil oder die Form oder was ja vielleicht gut sein könnte. Ich muss zu einem gewissen Zeitpunkt die richtige Kredithöhe beantragen. Und damit, das ist der Hauptgrund, warum Finanzierung überhaupt nicht zustande kommt. Nicht, weil ich schlecht geschrieben habe oder Kommafehler hatte, grammatisch nicht so oft der Hellste bin. Nein, es geht darum, ich muss so viel Kapital beantragen, wie notwendig, aber auch, was man finanzieren kann. Mhm. Wenn ich Gründer bin und ich habe noch nicht viel nachweisen können in meinem Leben, dass ich vielleicht sehr viel Ahnung habe, dann kann ich nicht so viel erwarten wie jemand, der jetzt vielleicht das in diesem Bereich 10 Jahre als Angestellter gemacht hat. Mhm. Ja? Also das ist dann die, und das kann natürlich auch keine Maschine übernehmen, wenn ich sie frage, wie viel Kapital sollte ich beantragen? Es muss passen. Man muss ja auch schauen, was ist finanzierbar. Und spätestens da muss ich jetzt so die Überleitung ja machen, muss ja externe Hilfe oder externer Rat zur Geltung kommen, denn darum geht es auch. Ich kann ja so ein tolles Konzept geschrieben haben, was in sich stimmig ist, was auch die Branche hergibt, der Markt, die Kunden, auch die Preisstruktur. Nur wenn ich dann ankomme und sage, ist nicht finanzierbar, dein Vorhaben, weil du brauchst so viel Geld für dein Vorhaben, für deine Hochpreispolitik, für deine Ausrichtung, dann ist natürlich der ganze Plan, kann man ja abreißen eigentlich. Sicherlich nicht vollständig, weil das Modell an sich muss ja irgendwie noch Basis bleiben. Also aber frühzeitig jemanden zu involvieren, der vielleicht sagen kann, hey, ist das überhaupt finanzierbar? Mhm. Ja, das nützt ja nichts. Ich habe das jetzt und dann rechne ich mal aus, oh, ich brauche 300.000 Euro. Kann ich jetzt nicht pauschalisieren, dass das nicht finanzierbar ist. Aber das muss man ja letztendlich dann auch ausloten. Und das weiß ja niemand. Woher soll das der Gründer, die Gründerin wissen? Mhm. Ist das vielleicht zu wenig? Ist das zu viel? Also für mich sind zwei Parameter entscheidend, warum ein Gründer, eine Gründerin Geld bekommt oder auch nicht. Es ist der Zeitpunkt und die damit entsprechende Kredithöhe, die ich beantragen möchte. Wenn ich diese beiden Parameter, die ja zueinander abhängig sind, nicht optimieren kann, nicht ausloten kann, dann scheitern Finanzierung. Ich würde behaupten, dass 80-90% aller Finanzierungsanträge deswegen scheitern. Sie scheitern nicht, weil ich vielleicht nicht gut genug geschrieben habe, ja, oder Zeilenabstand oder äußere Form. Nein, zu viel Geld zum falschen Zeitpunkt. Wenn ich ein neues Produkt auf den Markt bringen möchte und ich habe noch keine Beweise, dass es wirklich nachgefragt wird, stelle ich ja eine Hypothese auf, die ich aber nicht beweisen kann. Das macht es dem Banker recht schwer, denn er muss ja nun irgendwie ausrechnen können, warum soll das Erfolg haben? Da fehlen mir die Beweise. Das ist so ähnlich wie vor Gericht. Der Richter kann auch nur ein Urteil fällen, wenn der Rechtsanwalt genügend Beweise liefert. Mhm. Deshalb wäre ja da meine Frage halt immer an den Gründer, die Gründerin. Könnt ihr nicht im kleinen Stil anfangen, um zu testen, denn dann haben wir ja beim nächsten Mal Beweise, die wir einer Bank einreichen können. Hey, wir haben seit 3 Monaten die Umsätze gemacht, jetzt wollen wir eine Wachstumsfinanzierung. Das macht es doch einem Leser einfacher, dieses Vorhaben zu bewerten.
Ich höre das sehr stark heraus, dass das so der Moment ist, wo eigentlich ChatGPT bei der Vorbereitung hilft, aber ab dem Zeitpunkt es ganz wichtig ist, sich externe Hilfe zu holen, weil die zwei Faktoren quasi nicht über ChatGPT eingeholt werden können. Liege ich da richtig?
Ja, völlig richtig. Das kann die Maschine ja gar nicht wissen, das Know-how eines Menschen. Wir sind ja Menschen, die das ja letztendlich beantragen und es wird auch ein Mensch bewilligt, der Kredit, und nicht einem Computer oder einem Unternehmen im neutralen Sinne, sondern immer einer Person, und die muss etwas können. Und da, um das auch dann zu liefern, dem Banker gegenüber, brauche ich mehr Informationen, mehr Wissen von Menschen, die halt genau wissen, was braucht derjenige oder auch nicht.
Für die individuelle Situation.
Ja, dieses Optimieren letztendlich. Und es reicht halt nicht aus, zu denken, ich schreibe einen Businessplan. Ich mache einen Finanzplan, wie immer. Und dann reiche ich das ein und dann kriege ich einen Termin und dann kriege ich Geld. Das ist doch eigentlich ziemlich naiv.
Mhm. Aber Markus, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich die Vorbereitung gemacht habe. Ich möchte mir externe Hilfe holen, damit ich eine Hilfeleistung bekomme für den Kostenfaktor, für den Zeitfaktor. Dann suche ich mir jemanden, der mir sagt, die machen das für mich in 2 Wochen. Was hältst du davon?
Ja gut, kann man natürlich, das ist natürlich Katastrophe. Ne? Also woher soll denn derjenige genau wissen, wie lange er braucht? Weil dann kann er ja nicht beraten, sondern er will vielleicht nur ein bisschen umschreiben. Vermutlich wird jetzt dieser Berater, der sagt, ich mache das in 2 Wochen fertig, ChatGPT benutzen, jagt die Texte durch, damit sie toll klingen und will jemanden beeindrucken, weil das wollen ja vielleicht die Menschen, die wollen vielleicht beeindruckt werden heutzutage. Oh, klingt ja toll. Nein, Beratung heißt ja, ich nehme erstmal Informationen auf. Sage ja nicht, das ist gut, das ist schlecht, sondern ich muss Fragen stellen. Ich muss das doch erstmal alles verstehen, was diese individuelle Person überhaupt machen möchte. Meistens ist es so, dass die wichtigen Dinge, die er kann, noch gar nicht zum Vorschein gekommen sind, aber die unwichtigen Dinge sind ganz stark abgebildet worden. Und man muss halt Gespräche führen. Kein Berater kann sagen, ich bin in 2 Wochen fertig. Das ist völliger Unsinn. Und man kann auch nicht einen Pauschalpreis machen zu Beginn überhaupt, weil man weiß das noch gar nicht. Man muss sich einarbeiten in die Materie. Das ist natürlich ein spezielles Problem, welcher Berater geeignet wäre. Da haben wir ja auch einen Podcast für gemacht.
Genau.
Aber hier wäre es ratsam, sich natürlich einen Experten zu holen, der auch wirklich Ahnung von der Materie hat.
Okay, und wenn ich jetzt jemanden finde, der ein guter Berater ist oder eine gute Beraterin ist, was für einen Mehrwert bietet diese Person?
Ich sage ja immer meinen Kunden, ich werde fürs Nachdenken bezahlt. Ich will ja nachdenken, ganz also auf den Punkt gebracht, ich möchte nachdenken, wie präsentiere ich euer Vorhaben, so dass der Leser sagt, das finde ich gut, das finde ich klasse, ich habe es verstanden. Das ist ja auch ganz wichtig bei den heutigen komplexen Geschäftsmodellen, die es gibt. Ich möchte den Finanzplan so konzipieren, dass der Leser es nachvollziehen kann, für was ich das Geld brauche. Das, was für euch am besten ist, ist selten gut für eine Bank. Deshalb müssen wir schauen, ob wir halt in einigen Bereichen Abstriche machen können oder auch vielleicht sogar noch ranbacken können. Also, dass es vielleicht mehr wird, als ihr vielleicht denkt. Und das ist es letztendlich, wie präsentiere ich etwas? Ja, wie kann ich die Braut so schmücken, dass sie Gefallen findet auf dem Heiratsmarkt letztendlich?
Und wie machst du das?
Gut, im Konzept ist es ja jetzt nicht so meine Aufgabe, dass ich diesen Text nehme und ihn quasi selber schreibe, sondern ich stelle Rückfragen, denn ich muss ja die Stärken hervorheben. Das heißt, die Kundin oder die Auftraggeberin bekommt von mir ein Feedback in den Text reingeschrieben. In jedem Kapitel werde ich ganz, ganz viele Fragen haben, weil es noch nicht beantwortet wurde. Denn woher soll ja auch derjenige oder diejenige es wissen? Was gehört da rein, was gehört da nicht rein? Weil wenn es nur Informationen gewesen sind bisher, reicht das ja nicht aus. Ich muss ja überzeugend wirken. Es ist so eine Art Iterationsprozess. Ich bekomme den Text, schreibe Feedback, das bekommt der Kunde zurück, überarbeitet das, schickt mir wieder, das geht einige Male hin und her im geschriebenen Werk. Im Finanzplan geht es nicht darum, okay, du brauchst 100.000 Euro, ja, das muss ich nochmal richtig machen, das war ja falsch. Es geht in einem Finanzplan niemals um richtig oder falsch. Auch geht es hier immer um Plausibilität. Welche Annahmen hast du denn gebildet für den Umsatz im ersten Jahr? Da wollen natürlich einige sich ganz toll darstellen und sagen, ich mache ganz viel Umsatz. Ist natürlich dann realitätsfremd, wenn ich noch keine Erfahrungswerte habe. Auch hier muss man einfach nachdenken. Man muss besprechen, hey, wie wollt ihr den Kunden gewinnen? Das müssen wir vielleicht ein bisschen reduzieren. Wenn wir aber weniger Umsatz machen im ersten Jahr, haben wir vermutlich eine größere Liquiditätslücke. Das heißt, wir müssen noch mehr Geld finanzieren, als du eigentlich dachtest. Denn du bist davon ausgegangen, das läuft nach 3 Monaten. Selbst wenn man beweisen könnte, dass es laufen könnte nach 3 Monaten, was mache ich denn aber, wenn es nicht so läuft? Das heißt, es ist doch ein Finanzierungsfehler schon, wenn ich zu wenig Liquidität einplane. Und das ist dieses, was ich vorhin sagte, ich werde fürs Nachdenken bezahlt, sodass wir keine Planungsfehler machen, dass wir etwas abgeben, was in sich rund ist, in sich plausibel. Keiner ist Hellseher, der Bank nicht, der Unternehmer ist nicht, die Förderbank auch nicht. Aber man muss etwas verstehen, dass in sich ein geschlossenes System oder Konstrukt abgebildet wird. Das ist Beratung. Beratung ist nicht Erstellung.
Die Vorteile, die professionelle Beratung bieten, sind damit also, dass du praktisch die Fragen im Prozess beantwortest, die dann die Bank stellen würde.
Richtig, das ist ja unsere Aufgabe eigentlich. Im Idealfall liest der Banker das durch und sagt, Mensch, ich habe keine Rückfragen, können wir gleich zum Zahlenwerk kommen? Mhm, ja. Er macht ihnen doch die Arbeit einfacher. Die bekommen doch jeden Tag Businesspläne auf den Tisch. Mhm. Weil man kann es ja einfach mal probieren. Und die brauchen auch nur, also ein Experte braucht 1-2 Minuten, um zu erkennen, ist da Substanz hinter oder nicht. Da freut sich doch jeder Banker, wenn er nach diesen 1-2 Minuten sieht, Wahnsinn, klasse, da ist ja alles drin, das ist ja alles, das ist stimmig. Das lese ich doch mir sofort durch. Es beschleunigt den Prozess, wenn ich einen Berater nehme. Der Berater weiß, der gute Berater weiß, wie die Banken denken. Muss man natürlich aufpassen und schauen, wie kann ich das überprüfen, ne, dass der Berater das auch wirklich kann. Aber nein, es geht um die Beschleunigung, es geht um die Optimierung, es geht um die Abbildung, dass ich einfach ja Geld bekomme. Denn wenn wir mal da Statistiken nehmen, nehmen wir doch die Volksbank Berlin, Gründercenter, die bekommen ca. 600 Businesspläne jedes Jahr eingereicht und finanzieren gerade mal 20-25%. So, da frage ich mich, und die anderen, sind die alle doof? Können die nichts? Ja, sind das Schwachmaten? Nee, glaube ich nicht. Die haben vielleicht keine Beratung gehabt, haben schlechte Beratung gehabt. Und ich würde behaupten, ein Großteil haben einfach zu viel Kapital oder zu wenig zu einem falschen Zeitpunkt beantragt, weil sie es einfach nicht wussten, weil auch das einfach probiert wurde. Und ein Banker kann nicht einen Termin machen, denn er muss ja auch irgendwie wirtschaftlich arbeiten. Mhm.
Das heißt, du hinterfragst, du bist sehr kritisch, du stellst Fragen, an die man so vielleicht gar nicht gedacht hätte, die dann im Endeffekt der Banker stellt und bereitest sozusagen deine Kunden vor und erhöhst wesentlich die Erfolgschance. Also die Fehlerquote liegt bei, also die Ablehnungsquote liegt bei 80%, ja?
Das deckt sich auch mit anderen Banken. Sparkasse Köln habe ich schon mal so Zahlen bekommen oder auch aus Hannover früher. Mhm. Ja, und die Banken wollen doch, das ist doch deren Geschäft, Geld herausgeben. Die Förderbanken, die schwimmen in Geld, die KfW hat genügend Geld, kann es aber nicht in Umlauf bringen, weil die einfach zu wenig Kreditanträge bekommen. Mhm. Es wird häufig gemeckert, oh, wir Gründer hier in Deutschland, wir bekommen kein Geld. Ich finde das ziemlich schwach und plump, denn ich möchte dann immer hinterfragen, was habt ihr denn gemacht, um dieses Geld zu bekommen? Ja, habt ihr einen Businessplan downgeloadet? Habt ihr den billigsten Berater genommen, der irgendwie vollmundig da verspricht, hier Pauschalpreis X? Berate ich euch, das ist doch ein komplizierter Prozess, es ist doch ein Fundament, es ist doch ein neues Leben, wenn ich mich selbstständig mache. Das muss doch einem etwas wert sein und dann brauche ich doch einen Profi und nicht den erstbesten herbeigelaufenen Berater, der es nicht kann. Und vielleicht da nochmal ein Hinweis, also gerade Thema Finanzierung. Wenn der Berater nicht BWL studiert hat, muss ich ehrlich sagen, auch wenn das arrogant klingt, ich kann den nicht für voll nehmen. Ja, es sei denn, er hat vielleicht über eine gewisse Lebenszeit Berufserfahrung gesammelt. Aber das ist eine hochkomplexe Materie. Nicht, um es mathematisch korrekt zu machen, aber es geht doch um Planungsrechnung. Was passiert, wenn ich einen Parameter verändere? Und daran erkennt man auch einen Finanzplan sofort, ob der stimmt. Denn ich muss nur querrechnen und sehe eklatante Fehler. Ich bekomme sehr viele Kundenanfragen, leider, von Menschen, die hatten schon eine Beratung und sind abgeblitzt bei der Bank. Mhm. Ich brauche eine Minute, um zu erkennen, warum. Das liegt einfach an handwerklichen Fehlern und einer nicht vorhandenen Beratung, sondern nur an einer Abbildung, was der Gründer möchte. Gründer möchte Geld, 70.000, okay, machen wir Finanzplan und Businessplan. Die fragen gar nicht nach, könnte es mehr sein oder weniger, wozu eigentlich? Die wollen nur einen Auftrag haben und erstellen. Und erstellen ist nicht Beratung.
Okay. Also ein Berater, der viele Fragen stellt, der Dinge kritisch sieht und ja, dich dazu bringt, einfach auch Dinge vielleicht von außen zu sehen, weil man ja von innen oft Dinge so Blindspots hat, sich denkt, ja klar, das macht doch Sinn, aber von außen vielleicht gar nicht so wirklich logisch ist. Genau. Super spannend. Und wenn jetzt jemand mit einer Beratung beginnen möchte, wie sind da die Schritte? Also, und was ist deine Rolle als Berater? Hm. Schreibst du die Texte oder leitest du an?
Nein. Also, egal, ob jetzt die Auftraggeberin schon was geschrieben hat oder nicht, haben die schon was geschrieben, heißt es ja, die haben sich schon damit beschäftigt. Dadurch habe ich nicht weniger Arbeit, aber natürlich ist der Beratungsprozess vielleicht, ich sag mal, schneller, weil die schon an viele Fragen gedacht haben. Nein, ganz einfach ausgedrückt, jeder Auftraggeber bekommt von mir eine Gliederung für einen Businessplan. Es sind 6 Kapitel bei mir mit einigen Unterkapiteln und die kriegen ganz konkrete Arbeitsfragen. Also Arbeitsaufgaben reingeschrieben. Das heißt, ich bin ChatGPT für die, aber mit Wissen, nicht nur Information, der halt konkrete Fragestellung auf dieses Geschäftsmodell, auf diese Person gemünzt ist. Es ist recht grob am Anfang. Wir kommen vom Groben zum Feinen. Da müssen die erstmal ackern. Da müssen die wirklich was tun. Das schicken die mir und dann bekommen die von mir Rückfragen. Rückfragen, ich denke immer aus der Sicht des Geldgebers. Oder vielleicht auch Verständnis, weil ich etwas nicht verstehe. Was braucht die Bank? Wir müssen gewisse Dinge hervorheben. Vielleicht aber sollten wir auch gewisse Dinge einfach nicht erwähnen, weil die kontraproduktiv sein könnten. Das ist dieses Nachdenken ja auch. Das ist so ein Prozess, das ist Beratung. Und nicht einfach, ja, ich schreibe etwas für dich. Das lese ich ja häufiger. Wir schreiben den Businessplan. Das ist nicht die Aufgabe des Beraters. Der Berater ist nicht Ersteller. Er nennt sich doch auch Beratung. Beratung ist, indem ich Informationen, nämlich dann im eigenen Kopf auch reflektiere, die ich bekomme und schaue, wie kann ich das so optimieren? Denn da ist doch ein Ziel, da möchte sich jemand selbstständig machen, da möchte jemand sein Unternehmen ausweiten. Und wie kommen wir zum Ziel? Indem wir einfach alle Fragen im Vorfeld so beantworten. Und ganz wichtig natürlich auch im Finanzplan. Wir können nicht nur Zahlen abgeben und hier, schau doch mal an, das sieht doch gut aus. Wir müssen die Zahlen erläutern. Und daran erkennt ja jemand, wie wir planen. Wir müssen ja Annahmen bilden. Wie viele Kunden kommen bei uns denn rein? Was verzehren die im Schnitt? Und dann sieht man ja da schon, ist das realistisch oder nicht? Es nützt mir doch nicht einen Monatsumsatz. Oder letztens habe ich den Jahresumsatz gesehen. Damit kann ich nichts anfangen. Also man muss schon detailliert Informationen liefern und die auch erläutern.
Also es findet zuerst ein Erstgespräch statt, stimmt das?
Ja, in diesem Erstgespräch, das ist ja das Wichtigste. Ich muss ja erstmal herausfinden, wie ich ja vorhin sagte, passt der Zeitpunkt? Nicht, weil der Kunde mit Auftrag droht, will ich ihn jetzt umgarnen. Nein, ich hinterfrage das und schaue, passt der Zeitpunkt? Ich habe viele Gespräche, da sage ich ja, nee, passt nicht. Wenn er passt, versuche ich denen das zu erklären, warum er auch passt, was wir da machen könnten auch, wie wir, ob wir finanzieren können. Stimmen die Antragsvoraussetzungen, fachliche Eignung ist ja ganz wichtig. Also wenn der 20-Jährige ankommt und sagt, ich brauche 300.000 Euro für meinen Kaffee, sorry, ich berate ihn, aber ich sage, eine Bank wird dir kein Geld geben. Wir können einen Geschäftsplan entwickeln, wir können einen Finanzplan entwickeln. Darum geht's, das können wir natürlich. Aber wir können das nicht einer Bank einreichen, weil keine Bank in Deutschland würde einem 20-Jährigen das Geld geben. Ist ja auch richtig. Er hat sich noch nicht beweisen können, dass er es kann. Das wäre ein ziemlich hohes Risiko. Was müsste er dafür eigentlich zahlen? Ne? Und nein, es macht, man macht ein Erstgespräch, versucht herauszufinden, passt das? Natürlich muss auch der Kunde ja auch irgendwie spüren, hey, der ist für mich richtig, aber er wird ja irgendwie einen Grund gehabt haben, mich anzurufen. Das heißt, ich pitche nicht, ja, das ist eher Quatsch, sondern der will ja irgendwie mein Know-how einkaufen und ich versuche ihm zu zeigen, ob es möglich ist. Dann bekommt er ein Angebot. Ich hoffe, er nimmt es an. Und dann arbeiten wir halt uns ab. Und das geht nicht von heute auf morgen. Also wenn jetzt jemand vorhat, nächste Woche zur Bank zu gehen, es ist nicht wie, ich bringe oft das Beispiel, wir streichen nicht gemeinsam ein Haus an mit weißer Farbe, beginnen am Montagmorgen um 9 und enden am Freitag um 18 Uhr. Das ist ja, das wäre erstellen. Wir beraten. Beraten ist ja ein Prozess von Geben und Nehmen. Da muss man nachdenken, wie ein guter Kuchenteig, der im Ofen aufgeht. Und das dauert einige Wochen, ehe man zur Bank gehen kann.
Also einige Wochen im Durchschnitt.
Ja, natürlich, wir arbeiten ja nicht einige Wochen jeden Tag, aber dieser Prozess hin und her, darunter geht es nicht. Das geht nicht mit vernünftiger Beratung.
Okay, also wir haben jetzt schon ein bisschen so herausgehört, was einen guten Berater oder eine gute Beraterin ausmacht. Dazu gibt es ja auch eine eigene Folge. Was mich jetzt aber interessiert, ist die andere Seite. Was kann man tun, um die Zusammenarbeit zu erleichtern von Kundenseite?
Ja, okay, erleichtern. Erleichtern ist natürlich, wir brauchen ja immer Beweise, dass etwas funktionieren kann. Wir brauchen vielleicht Qualifikationsnachweise, Zeugnisse. Das sollte man auch frühzeitig besorgen, denn es kommt wirklich gar nicht so selten vor, dass wichtige Zeugnisse einfach nicht vorhanden sind. Ja, also Studienabschlüsse, ja, die liegen ja da, dachte man. Das merkt man dann erst eine Woche vor dem Banktermin, weil man es ja einreichen möchte. Also Vorarbeiten, ein bisschen sammeln, Fakten sammeln. Je mehr Beweise wir haben, desto besser können wir ja arbeiten. Das ist ja wie auch ChatGPT, kann auch besser arbeiten, wenn man ihnen mehr Informationen liefert in einer Zusammenarbeit. Ich sag mal, das ist ja momentan die größte Aufgabe. Aber es geht immer um Qualität und nicht um Quantität. Also man muss ja auch Muße haben, etwas zu schreiben. Man muss Muße haben, darüber nachzudenken und nicht einfach blind irgendwie, ach ja, jetzt, wir wollen ja fertig werden. Da muss ich jetzt irgendwas da mal eintragen bei dem Preis. Welche Preise will ich überhaupt nehmen? Weiß ich doch gar nicht. Aber da muss man sich Zeit nehmen und nicht einfach nur des Machens wegen machen. Also deswegen kann man nie so sagen, wie lange, da kann sowas dauern, sage ich von bis, also es sollte harmonisch verlaufen auf Augenhöhe. Was natürlich wichtig ist, also der Berater kann nicht die Aufgabe des Kunden übernehmen. Nicht der Berater führt das Bankgespräch. Ja, also Ziel der Beratung ist es doch letztendlich, den Kunden so zu instruieren, dass er doch darüber wirklich bestens weiß, was er eigentlich machen möchte. Ist ja auch irgendwie logisch. Er wird ja dann letztendlich Kreditnehmer. Ja, also diesen Glauben, da kommt der Berater ja mit. ich mache jetzt nur etwas für die Bank, nur für den Berater, für Außenstehende diesen Businessplan. Nein, der Businessplan ist doch mein Fundament meiner Geschäftsidee. Das mache ich für mich in erster Linie und nicht für andere. Ja, und ein Berater kann nur so gut arbeiten, wie ihm zugeliefert wird. Daher sollte man offen sein, sehr, sehr ehrlich. Ja, also ich muss alles wissen, also auch alle negativen Sachen. Denn dann weiß ich, wie kann ich das vielleicht verstecken. Das ist ja auch ganz wichtig. Wir müssen nicht alles erklären. Ich meine, wenn ich im Knast gewesen bin, das schreibe ich doch nicht in den Lebenslauf rein. Das machen wir anders. Aber wir müssen uns nicht eins zu eins öffnen, sondern versuchen halt die Schwächen natürlich zu kaschieren. Das ist ja ganz logisch. Wir wollen uns bewerben. Wie eine Stelle im Angestelltenverhältnis will ich mich doch im besten Licht präsentieren. Und das ist bei einer Bank genauso.
Also Ehrlichkeit und Offenheit in der Kommunikation.
Genau. Also ehrlich, das ist, hat sich immer bewährt. Man muss offen und ehrlich sein. Die Wahrheit sagen, niemanden anlügen, bloß nicht einen Banker anlügen. Das mögen die überhaupt nicht. Ich auch nicht. Offen sein. Ehrlichkeit kommt durch.
Und was ist mit Personen, die vielleicht bereits eine Ablehnung von einer Bank erlebt haben?
Also ganz wichtig, nur weil eine Bank eine Absage erteilt hat, heißt das jetzt nicht, ich bin einfach zu blöd, ich bin nicht in der Lage, oh, meine Geschäftsidee ist nicht gut. Das kann es nicht sein, dass dieser eine Mensch oder diese eine Kreditabteilung, die eine Bank jetzt stellvertretend steht dafür, dass ich nichts kann. Man sollte also, auch wenn das natürlich ein bisschen entmutigend ist, sich mit diesem mit dieser Absage sollte man jetzt nicht das Vorhaben plötzlich aufhören. Man weiß ja nicht, woran hat es gelegen. Es können ja viele Gründe sein. Sondern ich würde dann weiterkämpfen. Das kenne ich ja von einigen Kundenanfragen, die halt schon eine Ablehnung hatten. Völlig enttäuscht sind von der Bank. Wie gesagt, ich versuche ja immer dann, ich schaue da mal rein in die Unterlagen, um zu erkennen, vielleicht woran kann es gelegen haben. Ich kann natürlich schlecht sagen, das kriege ich hin. Ne? Aber man muss ja irgendwie das plausibel erklären. Vielleicht war es wirklich handwerklich nicht gut gemacht. Und natürlich, wenn jemand ohne Berater bei der Bank war und ich sag mal, bei gewissen Summen, man wird einfach nicht ernst genommen. Ne? Denn der Banker muss ja dem glauben, wenn ich keine kaufmännischen Kenntnisse habe oder wenig, wie kann denn dein Finanzplan überhaupt richtig sein? Das geht doch gar nicht. Ja, und vor Gericht tauche ich da auch nicht ohne Anwalt auf, wenn es um meine Existenz geht. Also weiterkämpfen ist ganz wichtig. Vielleicht hat man ja wirklich den falschen Berater gehabt. Nicht aufhören. Und wenn man vielleicht sogar zwei oder drei Banken aufsuchen muss, weitermachen.
Und was hast du für Tipps für die Zusammenarbeit, wenn es um die Recherche geht, wenn ich jemanden suche, wenn ich noch dabei bin, den richtigen oder die richtige Beraterin zu finden?
Ja, metaphysische Frage, die ist so komplex. Also, ich würde mich in meinem Netzwerk umhören. Hey, habt ihr euch selbst, jemand kennt doch auch andere Selbstständige vielleicht, die auch finanziert haben. Wie habt ihr das gemacht? Ich würde natürlich nicht mit einer Einzelfallentscheidung, wenn jemand sagt, ach, war ganz easy, ich bin da hingegangen und habe 40.000 Euro bekommen. Wir wissen ja niemals, ob die Unterlagen gut waren. Warum hat er die 40.000 bekommen? Gab es vielleicht irgendeine Bürgschaft der Oma oder Opa? Sind keine Planungsfehler gemacht worden? Das wissen wir alles nicht. Also man sollte dann vielleicht mehrere Leute fragen aus seinem Netzwerk. Man sollte recherchieren. Und das Wichtigste, und das geht doch heutzutage ganz einfach, hey, das Profil anschauen. Es wird eine Website geben über diesen Berater. Hat er studiert oder nicht? Ist das ein selbsternannter Unternehmensberater? Ist nicht geschützt. Jeder Depp kann sich so nennen. Jeder, der denkt, ich kann doch Gründern helfen, das mag ja schön und gut sein, aber bei einer Finanzierung hört der Spaß auf. Da brauche ich kompetente Leute. Anschauen, vergleichen, Fragen stellen und nicht die Scheu haben. Fragt einen Berater, Herr Hübner, warum ist denn Ihr Angebot doppelt so teuer wie das andere? Kann ich sofort erklären. Aber fragen und nicht einfach, oh Gott, das kostet ja Geld, Hilfe, Beratung ist teuer. Nee, ich nehme lieber das günstigste. Nein, oder das ist sowieso die falsche Lösung. Der teuerste Berater muss nicht der beste sein, im Zweifel, aber ist er einfach besser. Deswegen vergleichen und doch schauen, die Chemie muss stimmen. Hey, wenn ihr die nicht habt, ihr müsst doch später, das ist doch eine wichtige Erkenntnis oder so soziale Kompetenzen, ich muss jemandem vertrauen. Wenn ich jemandem Vertrauen schenke, kann ich mit ihm doch nicht zusammenarbeiten für diese wichtige Phase. Wenn ich Vertrauen habe, dann aber heißt es nicht, oh, jetzt schaue ich doch nochmal weiter. Man muss ja eine Entscheidung treffen. Und wenn das passt, dann sollte ich es auch annehmen. Und natürlich sich Referenzen geben lassen eventuell, obwohl die natürlich ja auch getürkt sind. Es ist ja logisch, wenn ich Referenzen durchgebe, sind das ja keine schlechten. Also deswegen informieren über diesen Typen und ja, auch recherchieren. Der muss auch nicht an einem Ort sein, heutzutage brauchen wir keinen, wir sind ja kein Seenotretter oder Notarzt, der sofort dabei sein muss. Suchen, recherchieren, vergleichen.
Mhm. und auch der zwischenmenschliche Aspekt.
Ja, der muss stimmen, ja.
Mhm. Ja, gut, abschließend noch meine Frage an dich. Welchen Tipp hast du für alle, die ChatGPT für die Businessplanerstellung einsetzen möchten?
Ich glaube, das sollte ja jeder jetzt herausgehört haben, dass er natürlich nicht reichen kann. Er ist Motor für das In-Gang-Kommen, er ist ein Sparringspartner, er ist ein freier Mitarbeiter, der mir zuliefert. Er ist ein Motivator für ganz viele Menschen, glaube ich, die noch nie Texte geschrieben haben. Das ist gut, um in den Start zu kommen, um auch loszulegen. Man soll ja nicht jetzt aufhören und sagen, ach, ich bleibe doch angestellt. Das ist ja richtig Arbeit, um sich selbstständig machen zu können. Das ist gut, aber dann ist irgendwann auch Sense, Ende im Gelände. Dann sollte man eine Stufe weiterkommen. Da macht man es richtig.
Vielen lieben Dank, Markus.
Sehr gerne, Elena.
Vielen lieben Dank für das super nette Gespräch mit dir und danke auch für deine Expertentipps zum Thema Businessplanerstellung mit ChatGPT. Vielen Dank auch an all die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt jetzt das nötige Input, um einen erfolgreichen Businessplan mit ChatGPT zu erstellen. Wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt, freue ich mich, wenn ihr uns eine E-Mail schickt an podcast@vergründer.de. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, welche Themen ihr euch für die kommenden Folgen wünscht. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung auf eurem Streamingportal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Besser Gründen.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.